Guten Morgen.
Ich habe ein Wort mitgebracht aus 2. Korinther 6. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Mit diesem Wochenspruch möchte ich Sie und euch ganz herzlich zum Gottesdienst begrüßen, den wir feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Begrüßen möchte ich auch ganz herzlich im biblischen Unterricht und ich wünsche euch einen interessanten und aufschlussreichen Gottesdienst, der auch sicherlich euch auch in diesen 2 Jahren des biblischen Unterrichtes auch mal was Gegenwärtiges zeigt, wie es heute alles so abgeht. Das Thema Open Doors, verfolgte Christen, ist ja nicht ein Thema, was weit weg ist, sondern wir haben ja 17 Nationen in unserer Gemeinde, haben wir mal durchgezählt, und da sind bestimmt auch einige dabei, also Mitglieder und Gäste aus Ländern, wo Verfolgung gegenwärtig ist, und die kriegen das sozusagen über die Familien und die Medien auch mit und sind da im Grunde auch mit betroffen. Und ja, mit denen, aber auch mit den Verfolgten in den fernen Ländern wollen wir uns heute so ein bisschen solidarisieren, uns gemein machen mit denen und diesen Gottesdienst feiern im Gedenken an die Leute hier und dort. Der Gottesdienst steht auch im Kontext mit dem Jahresthema Glaube bewegt und auch dem Thema des 4. Quartals Miteinander teilen. Weil wir teilen ja im Grunde auch jetzt mit den Geschwistern, die Verfolgung leiden oder indirekt hier auch betroffen sind. Auf den Plätzen liegen einmal Prospekte von Open Doors und auch die graue Karte des 4. Quartals. Das ist jetzt keine Konkurrenz, sondern ergänzt sich praktisch, weil wir ja miteinander teilen. Zum Beginn des Gottesdienstes möchte ich mit uns beten und bitte dazu aufstehen. Lieber Vater, du hast mit verfolgten Christen immer was Besonderes vor. Du mutest denen viel zu. Und auch hier bei uns im Land war es vor einigen Jahrzehnten auch noch sehr zumutend. Und daraus ist auch viel entstanden. Und wir wollen diesen Gottesdienst nicht nur feiern im Bedauern und Mitleiden an denen, denen es schlecht geht, sondern in dem Mithoffen und Mitbeten und Bangen aus dem, was daraus werden kann, was du daraus machst. Und aus so vielen Ländern, wo Verfolgung ist und war, sind heute große Dinge entstanden und daran wollen wir uns mitfreuen und davon auch hören heute. Aber auch ganz besonders an die denken, die das jetzt mittragen, denen du das jetzt zumutest. Du gibst aber auch die Kraft dafür, dass man sowas ertragen kann. Und wir wollen dir auch bitten, dass du hier bei uns in der Gemeinde die Kraft schenkst, die wir im Einzelnen brauchen, aber als Gemeinde, um das zu tragen und zu bewältigen, was du uns hier zumutest. Das vielleicht mag genauso schwer sich anfühlen. Und wir wollen es einfach mit denen, die leiden oder Leid mitbekommen, gemein machen, Anteil haben, miteinander teilen und dich bitten, dass du in unsere Mitte kommst. Amen. Das nächste Lied, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Das mag so auf den ersten Blick so ein bisschen erhellend wirken, aber wenn man auf die Strophen guckt, ist da auch eine ganze Menge Entschlossenheit drin. Und von daher habe ich das Lied auch jetzt mal ganz neu gelesen und ich finde es wirklich sehr, sehr passend.
Thank you.
So, jetzt wollen wir auch unseren Gast begrüßen, Jens Fischer von Open Doors. Komm nochmal zu mir auf die Bühne. Ja, bevor es mit der kurzen Vorstellung der Arbeit losgeht, vielleicht so das berühmte Dortmunder Kurzinterview. Woran hast du gedacht, als du nach Dortmund fuhrst?
Heute Morgen. Letzter Tabellenplatz, das tut mir schon leid.
Habe ich jetzt befürchtet. Aber es ist noch ein paar Spieltage hin, ne?
Das hoffe ich auch für Dortmund.
Jo. So ganz spontan, was hat dich jetzt in letzter Zeit am meisten genervt, belastet? Was hat dich am meisten gefreut? Also ganz spontan.
Ganz aktuelle Geschichte in Pakistan. Wir hatten gerade eine Nachricht dazu, was da gerade passiert ist. Ein christliches Ehepaar gestorben. Ich will da jetzt gar nicht zu viel drüber erzählen, aber das bewegt einen schon. Sehr gefreut hat mich. Da gab es eine Menge Sachen in der Familie. Unsere kleine Tochter, die ist 2 Jahre alt, da könnte ich vieles erzählen, aber die freut uns alle miteinander sehr.
Wunderbar. Ja, was würdest du dir für unsere Gemeinde wünschen?
Dass ihr einen Blick bekommt für das, was Gott tut hier und weltweit und was eure Rolle dabei ist, inklusive der tiefen Gewissheit, dass Gott uns all das an Kraft, an Ausrüstung geben will, was wir brauchen, um seine Pläne zu tun.
Vielen Dank. Jo, dann wollen wir jetzt in die Präsentation übergehen.
Und ja, dann die Bühne. Gut. Dann. Ja, guten Morgen erstmal. Ich freue mich, dass ich hier bei euch in Dortmund sein darf. Ist gut, dass wir nicht berufen sind, alles perfekt zu haben. Heute Morgen muss man noch einiges basteln an der Technik. Bin dankbar für Techniker im Dienerherzen, muss ich schon sagen. Das erlebe ich auch ganz anders. Ich bin als Referent für Öffentlichkeitsarbeit für Open Doors unterwegs in ganz unterschiedlichen Gemeinden und wie gesagt verheiratet, 3 Kinder, komme aus Wunsdorf bei Hannover. So viel mal noch zu meiner Person. Heute ist ja, ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Das heißt, allein in Deutschland haben gut 3000 Gemeinden so ein Materialpaket bestellt, die also heute oder am nächsten Sonntag einen Gottesdienst feiern wollen, um speziell sich mit diesem Thema, mit den Geschwistern in der Verfolgung zu beschäftigen. Insofern sind wir in großer Gemeinschaft heute, allein schon in unserem Land, aber es ist ein weltweiter Gebetstag und da machen wir mit. Es gibt Schwerpunktländer, die dort jeweils festgelegt werden von der Evangelischen Allianz und Open Doors so in Abstimmung miteinander. Und da möchte ich nachher noch ein bisschen später noch ein bisschen mehr zu erzählen. Zum Einstieg zeige ich gerne, anschalten muss ich den auch noch, so, zeige ich gerne eine Weltkarte. Wenn der, ja, da haben wir sie schon, genau. Auf der sieht man auf den ersten Blick, es sind eine ganze Reihe Länder hier farbig eingefärbt. All das sind Länder, in denen Christen aktuell verfolgt werden. Das ist ein weites Spektrum, dieser Begriff. Das geht nicht immer gleich um Leben und Tod. Es fängt an da, wo Menschen wegen ihres Glaubens zum Beispiel in der Dorfgemeinschaft nicht zum Dorfbrunnen dürfen, weil sie Christen sind. Oder dass Kinder in der Schule enorme Schwierigkeiten bekommen. Oder dass Eltern ihre Arbeitsplätze verlieren. Körperliche Gewalt bis dahin, dass Menschen tatsächlich auch heute noch ihr Leben verlieren, ermordet werden, weil sie Christen sind. Ich erwähnte kurz dieses Beispiel aus Pakistan. Gerade letzte Woche ist das geschehen. Das ist dann so das Dramatischste wahrscheinlich, was mitunter auch in diesem Fall sogar hier breit durch die Presse ging. Aber das meiste von diesen Berichten schafft es nicht in die Presse. Und deswegen bringen wir einmal im Jahr diesen Weltverfolgungsindex heraus, der unter anderem diese Karte hervorbringt, auf dem eben all diese Länder aufgelistet sind, 50 an der Zahl, in denen im Moment Christen am härtesten verfolgt werden. Für manch einen ist das eine große Überraschung, dass es heute überhaupt noch sowas gibt. In den meisten Gemeinden ist inzwischen immerhin bekannt, dass das tatsächlich noch existiert. Und wir wollen heute ein bisschen genauer hingucken. Um das größenmäßig etwas zu fassen, wir gehen davon aus, dass etwa 100 Millionen Christen davon betroffen sind. Also wahrlich keine Randerscheinung. Das ist eine Größenordnung, ganz klar. Wir streiten uns nicht um Zahlen, aber wir sind in diesen Ländern recht gut aufgestellt und das ist eigentlich realistisch, davon kann man ausgehen. Die ersten 10 auf diesem Index, also da, wo es am schwierigsten ist, die sehen wir hier eingeblendet. Spitzenreiter seit 11 Jahren Nordkorea. Möchte jetzt nicht einzelne Länder lange kommentieren. Vielleicht eine Beobachtung, die wir machen, wenn man sich die 10 anguckt, 9 davon sind islamisch geprägte Länder. Der Islam ist nicht unser Thema. Aber wenn man fragt, wo werden Christen am härtesten verfolgt, dann muss man sich schon ein bisschen auch damit auseinandersetzen, gerade wenn man nach den Ursachen fragt. Zur Geschichte von Open Doors ganz kurz. Vor nächstes Jahr sind 60 Jahren, machte sich ein damals junger Holländer auf nach Osteuropa. Er war damals Bibelschüler, bereitete sich auf die Mission vor und ihn bewegte, was da hinterm eisernen Vorhang ablief. Weil er und viele andere auch so mehr oder weniger gerüchteweise wussten, Kommunismus und Christentum verträgt sich nicht. Er ist hingefahren, weil er genaueres wissen wollte, war dann erschüttert festzustellen, wo es da überall fehlte, wie schwierig es zum Beispiel war, an eine Bibel ranzukommen und viele andere Dinge mehr. Und in dieser Situation fragte er sich und fragte dann auch Gott, kann ich denn irgendwas machen hier? Habe ich einen Auftrag? Die Not ist ja schier überwältigend. Damals noch Blütezeit des Kommunismus, die Christen ein verschwindend kleiner Haufen. Und dann fiel sein Blick, als er noch in Polen war, auf ein Bibelvers aus Offenbarung 3, werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Und das war für ihn persönlich die Initialzündung, der Berufungsvers, auf den hin er sich dann immer wieder auf den Weg gemacht hat. Irgendwann dann in seinem VW Käfer und zunächst mal dem Allernötigsten begegnet ist, nämlich dem Mangel an Bibeln. Deswegen dann auch der Titel seiner Biografie, Der Schmuggler Gottes, spannend zu lesen, wie Gott ihn so geführt, bewahrt hat und was er so alles erlebt hat. Da heraus ist dann auch irgendwann der Name unserer Organisation entstanden, Open Doors. Für Gott, für seine Pläne, für sein Evangelium gibt es keine verschlossenen Türen. Das ist unsere Erfahrung, inzwischen sind es 60 Jahre her. Wir sind in gut 50 Ländern tätig, wo Christen verfolgt werden. Und wie das dann aussieht, das hängt davon ab, wie die Situation ist. Unser Ziel dabei ist nicht etwa, dass wir darauf hinarbeiten, eines Tages gibt es hier und auf dieser Welt hoffentlich keine verfolgten Christen mehr. Denn die Bibel verheißt uns was ganz anderes. Wir brauchen also eine andere Perspektive, als einfach die zu sagen, hoffentlich hört das bald auf. Es wird nicht aufhören. Und doch sind wir Menschen mit Hoffnung. Das ist ja eigentlich eines unserer ganz wesentlichen Kennzeichen. Die hängt damit zusammen, dass Jesus uns ja eine Perspektive gegeben hat. Er kommt wieder. Und eine der Bedingungen dafür, dass Jesus wiederkommt, ist, dass jeder Mensch auf diesem Erdball einmal gehört hat und weiß, es gibt etwas, was über den Tod hinaus mich durchträgt. Es gibt einen liebenden Vater im Himmel. Es gibt Vergebung für Sünden. Es gibt eine Hoffnung, die eben größer ist als alles, was diese Welt mir zu bieten hat. Das ist das Evangelium. Und es ist oft interessant zu sehen, mit welchem Eifer gerade verfolgte Christen, die sich dadurch in Schwierigkeiten bringen, aber genau das in die Tat umsetzen, sagen, das kann ich ja nicht für mich behalten. Diese Botschaft, die mein Leben so verändert hat, die müssen all die anderen in meinem Land, bis hin zu meinen Verfolgern, müssen die auch hören. Und da kommen wir ins Spiel. Und mit wir meine ich jetzt nicht Open Doors allein, sondern wir andere Christen, wir Geschwister von denen, die in solchen Situationen, in solchen Herausforderungen stehen und dann, ja, wenn sie auch dieses Bewusstsein, diese Entschlossenheit haben, wo es doch am nötigsten oft fehlt. Und wir helfen einfach, so wie es dann eben möglich ist, sei es, dass wir ihnen Bibeln liefern, christliche Literatur, sei es, dass wir sie schulen, das sind Verfolgungsseminare für Christen in solchen Ländern, die wir einfach vorbereiten, so gut das geht, auf solche Schwierigkeiten. Das sind berufliche Ausbildung für Pastoren, für andere, zum Teil eben auch Ausbildung für Menschen, die gar nicht mehr in Lohn und Brot kommen können auf normalen Wegen, weil sie jetzt eben Christen sind und gebrandmarkt sind. Ganz viele verschiedene, auch Traumaseminare in letzter Zeit verstärkt, um Menschen in diesem Bereich auszubilden. Dann der ganze Bereich Gefangenenhilfe, Menschen, die im Gefängnis sitzen, weil sie als Pastoren oder auch einfach als ganz normale Christen aktiv waren und dann eingesperrt werden. Da könnte ich ein ganz aktuelles Beispiel aus Bhutan, dem kleinen Königreich im Himalaya, erzählen, will ich jetzt nicht. Der ganze Bereich Hilfe zur Selbsthilfe spricht so die wirtschaftlichen Nöte an, die daraus entstehen, wenn oft der Vater dann im Gefängnis sitzt oder auch ermordet wurde und da bleibt eine Familie zurück, die jetzt aber nicht mehr sagen, na dann wenden wir uns eben an den Staat, die üblichen Sozialsicherungssysteme ist nicht einfach, aber nee, da gibt's gar nichts mehr. Und dann muss irgendwer helfen, muss helfen, dass sie irgendwie auf eigene Beine kommen. Ein Kleinkredit, um einen Laden zu eröffnen, um eine Nähmaschine, einen Nähkurs, sich irgendwie selbst über Wasser halten zu können und die Familie. All das hängt zusammen damit, dass wir die Gemeinde Jesu stärken wollen. Und zwar jeweils in ganz enger Absprache mit den Christen in diesen Ländern. Denn die Situationen sind sehr unterschiedlich, ändern sich auch über die Zeiten. Gerade wenn wir an Osteuropa denken, haben wir Gerade heute, nebenbei bemerkt, gerade heute wäre für mich eigentlich der passendste Feiertag. Aber gut, wir wissen, Dinge verändern sich, Gott ändert Dinge. Und deswegen müssen wir immer nah dranbleiben an den Christen und fragen, wie können wir euch am besten helfen? Was braucht ihr jetzt? Und so sieht dann unser Dienst aus. Abschließend zu diesem einleitenden Teil zeige ich gerne dieses Bild, denn auch das, was heute Morgen stattfindet, ist ein ganz wesentlicher Teil unseres Dienstes. Wir wissen ja, dass wir verbunden sind mit Christen in aller Welt. Und gerade ihr als Gemeinde, wie ich gehört habe und zum Teil auch sehe, seid ja sehr bunt durchmischt, seid eine wirklich internationale Gemeinde. Ja, und die Leute, die hier vor Ort wohnen, die hat man vor Augen. Aber die Geschwister, um die es heute Morgen gehen soll, die sind eigentlich aus unserem Blickfeld weitestgehend entschwunden. Und da soll es heute Morgen darum gehen, dass wir sozusagen mal auf die andere Seite dieser langen Brücke uns begeben, um da mal ein bisschen genauer hinzugucken, was passiert denn da? Wie können wir aktiv werden? Aber auch andersrum, das ist keine Einbahnstraße, was haben diese Christen uns vielleicht mitzugeben? An Ermutigung, an der Art und Weise, wie sie Jesus nachfolgen? Oder was es sie dann auch kostet? Was ihnen ihr Glaube wert ist? Und von daher soll es nachher noch weitergehen.
Wir haben noch einige Termine noch kurz anzugucken. Die stehen alle hinten auf dem Blatt drauf. Ich will wegen der Länge des Gottesdienstes auch nur einige wenige noch hervorheben. Hier nach dem Gottesdienst laden wir ein zu einer Tasse Tee und Kaffee draußen im Foyer. Und wer noch ein bisschen verweilen möchte, im Café Q oder Café Sie im Heißer Sonntags, wo man nochmal in Ruhe mit Geschwistern sprechen kann, die Gemeinde kennenlernen kann und noch verweilen kann. Dann zum Thema Halbzeit. Wir haben das noch ein bisschen randscharf gemacht. Letzten Sonntag hat ja der Olaf Nattenberg gesagt, er darf noch nicht hingehen, weil er noch keine 50 ist. Wir haben die 50 einfach mal gestrichen. Die hat sich immer wieder hier reingeschlichen. Ich habe auch von 50 war auch nie die Rede. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es in Angemeinden so unterwegs ist und kommuniziert wird, weil wenn ich sage Halbzeit und man geht auf 50, dann ist irgendwo 100 das biometrische Endalter und das passt irgendwo nicht so richtig. Also das Format richtet sich an Leute, die sich in ihrer Lebensmitte sehen. Das kann auch 30 sein, wer meint, dass eine 60 wird. Das ist jetzt nicht mein Problem. Und deswegen haben wir einfach das so aufgestellt, dass das Format richtet sich an diese Zielgruppe, die sich in ihrer Lebensmitte sehen, ganz persönlich. Und die Themen sind natürlich offen für die, die das auch interessiert. Und die sind auch herzlich willkommen. Ich glaube, du hast das, glaube ich, richtig vorgestellt, ne? Dann möchte ich noch hinweisen auf das Osterkonzert Agape mit David Chiong. Allein der ist schon... Pardon? Okay, Agape-Chor am 28. November. Ich weiß nicht, wer den David Chiong hier schon mal gehört hat. Er hat früher auch hier wunderschöne Solos gesungen. Und allein der ist schon hörenswert. Ja, wir gehen jetzt in die Erbetungszeit, freuen uns drauf und ich darf euch bitten, schon mal aufzustehen.
schwinden, wenn meine Zeit dann gekommen ist, wird meine Seele dich weiter
thank you.
schließt die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du.
Segne dich.
Ich glaube, das waren Lieder, die tun uns gut und die können wir auch unseren Geschwistern zusingen. Ich möchte einen kurzen Bibeltext mit euch zusammen betrachten aus Lukas 22. Der Zusammenhang ist ein besonderer insofern, als es die letzten Stunden waren, die Jesus mit seinen Jüngern verbrachte. Und er gibt ihnen in dieser Zeit einige sehr... Mache ich irgendwas falsch? Gibt ihnen in dieser Zeit einige sehr wichtige Dinge mit auf den Weg. Er setzt das Abendmahl ein unter anderem. Aber ich möchte mich konzentrieren einfach auf zwei Verse, die er an Petrus richtet. Und wir können, wenn wir das mal einblenden können, das mitlesen. Ich lese einfach mal vor, ist auch nicht lang. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Zwei Verse, die es in sich haben, die einen aufrütteln, wenn man sich das mal so genau anguckt. Da sagt Jesus zu seinem Felsen, den er ja quasi eingesetzt hat, sagt, auf diesen Felsen, auf diese Erkenntnis, die du da hattest, Petrus, auf den will ich meine Gemeinde bauen. Er spricht Petrus ja sehr viele Dinge zu. Und hier geht es in eine ganz andere Richtung. Der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Da geht es plötzlich um den Teufel. Und ich weiß ja nicht, ob ich mich hier in der Gemeinde damit auf theologisches Glatteis begegne, aber Jesus spricht davon, als gäbe es den wirklich. Und ich gehe mal davon aus, er meint das auch so. Und er wirft auch auf dieses Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen, eine ganz wichtige Perspektive, nämlich die, dass es zuallererst bei dieser Thematik um eine geistliche Auseinandersetzung geht. Zuallererst darum geht, dass auf der einen Seite Gott ist, der seinen Sohn in die Welt gesandt hat, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und auf der anderen Seite gibt es einen Teufel, der alles daran setzt, dass das zumindest nicht bekannt wird. Weil Jesus selber hat das versucht. Wir kennen die Geschichte von der Versuchung, erfolglos. Und heute setzt er alles daran, um die Botschafter Jesu auszuhebeln. Mit den unterschiedlichsten Mitteln. Das gilt ja zunächst mal auch bei uns im Land. Aber gerade wenn wir an Verfolgung denken, dann glaube ich, ist das wichtig, dass wir uns vor Augen halten, nicht zuerst nach der Politik zu rufen, nicht zuerst zu fragen, wie kann das denn sein, da muss man doch die Gerichte einschalten und was auch immer. Zum Teil ist das alles richtig und wichtig, aber ich glaube, gerade wir als Christen brauchen diese ganz klare Perspektive. Ich lese vielleicht ergänzend noch ein paar Verse dazu, die Jesus seinen Jüngern auch mitgegeben hat als Zukunftsperspektive aus Matthäus 24. Die Endzeitreden Jesu, die das noch ein bisschen mehr auch erhellen, worum es hier eigentlich geht und was das eigentlich bedeutet, wenn er sagt, der Satan hat begehrt, euch zu schütteln wie den Weizen im Sieb. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Ganz wichtig. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben, ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten. Sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Das einfach als Illustration zu diesen Versen, zu diesen kurzen Worten, die Jesus hier an Petrus richtet. Der Satan hat begehrt, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Und wenn man mal drüber nachdenkt, dann stellt sich ja eigentlich die Frage, Moment mal, es ist ja Jesus, der das sagt. Jesus, der dem Teufel offensichtlich schon erfolgreich widerstanden hat und der wusste, dass er in wenigen Stunden am Kreuz würde sagen können, es ist vollbracht. Der wusste, wie er seinen Jüngern später sagte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Warum sagt Jesus in dieser Situation dann nicht, aber ich habe dem Teufel übrigens gesagt, Finger weg, das sind meine Jungs, mit denen habe ich noch was vor. Da lässt du mal schön deine Finger von, hat er nicht gesagt. Das ist eine der offenen Fragen. Ihr könnt euren Pastor fragen, ob der sie beantworten kann. warum Jesus nicht so gehandelt hat. Tatsache ist, er hat das nicht einfach so stehen lassen. Und jetzt wird es interessant, was hat Jesus denn nun gemacht im Angesicht dieser Perspektive, die ja eher ernüchternd ist? Wie reagiert Jesus darauf? Und er sagt es dem Petrus, ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Das ist die Antwort Jesu auf diese Herausforderung, auf diese Bedrohung. Und das lässt uns erahnen, was für ein Gewicht der Glaube hat, wie entscheidend das ist. Der Glaube, von dem wir auch im Epheserbrief dann wieder hören, als auch der Apostel Paulus über die Natur dieser Auseinandersetzung spricht, in der wir als Christen stehen. Da geht es um die geistliche Waffenrüstung und da ist vom Schild des Glaubens die Rede. Wozu dient der? Da heißt es, damit wir auslöschen können alle feurigen Pfeile des Bösen. Ein sehr anschauliches Bild, da kommen Pfeile angeflogen. Und was braucht man dann? Man braucht ein Schild. Den kann man nicht immer ausweichen, sondern da braucht man diesen Schild, den damals die Kämpfer ja natürlich dabei hatten. Aber man kann sich auch ausmalen, was das bedeutet, wenn man dann nicht mehr die Kraft hat, diesen Schild hochzuhalten. Und der Schild sinkt. Oder man den ganz abgelegt hat, aus welchen Gründen auch immer. Es zeigt uns, wie entscheidend dieser Glaube ist, von dem es ja auch heißt, euer Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist absolut zentral, wenn wir uns solchen Schwierigkeiten oder Angriffen ausgesetzt sehen. Und dann gibt Jesus dem Petrus noch eine Perspektive mit. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Und spätestens da müssen bei Petrus die Alarmglocken geleuchtet haben, geklingelt haben, denn da steckt ja einiges drin. Und wenn wir dann weiterlesen, sehen wir auch, dass Petrus das Ganze durchaus erstmal in Frage stellt. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Jesus wusste, was auf den Petrus zukommen würde. Und er wusste sehr genau, wie dieser Petrus, dieser Fels, dieser Macho, kurz danach jämmerlich versagen würde. In einer Art und Weise, wie der Petrus sich das selbst nicht im Traum hätte vorstellen können. Und die dazu geführt hat, dass er so desillusioniert war, so enttäuscht war von sich selbst, dass er dann gesagt hat, okay, das war's. All das vergessen, was Jesus ihm ganz persönlich zugesprochen hat, was Jesus ihm persönlich zugesprochen hat, das war nichts mehr wert. Er hat gesagt, jetzt gehe ich fischen. So ein jämmerlicher Versager, wie ich bin, okay. Jesus wusste das und es steckt schon drin hier, wenn er sagt, wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist. Und das Schöne ist, Jesus wusste ja, der Petrus würde nicht allein zurechtkommen. Er hat gebetet, dass er seinen Glauben nicht verliert. Seine Berufung hat er verloren. Ich denke, das kann man so sagen. Und dann kommt es zu dieser Begegnung am See Genezareth. Als der Petrus getreu seiner eigenen Weisheit sagt, okay, jetzt gehe ich fischen, das kriege ich noch hin. Und Jesus steht schon da und sagt, Moment mal, Petrus, mit dir habe ich was anderes vor. Und dann kommt diese berühmte kleine Szene, wo Jesus eben nicht fragt, so mein Freund, jetzt setzen wir uns mal hin und dann erzählst du mal, was war denn da los hier vor ein paar Tagen abends da im Hof des Hohen Priesters? Keine Frage. Was hätte er auch sagen sollen? Einfach nur diese eine Frage. Petrus, hast du mich lieb? Dreimal gleich. Und so bringt Jesus den Petrus zurecht. So geschieht das, was wir hier lesen, wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, mit der Hilfe Jesu. Ohne die wäre es ja nicht gegangen. Aber der Petrus kommt wieder zurecht. Und auch dann können wir wieder lesen, was Jesus vorher schon gesagt hatte. Dann gilt etwas, was hier schon ausgesprochen wird. Dann stärke den Glauben deiner Brüder. Denn du wirst nicht der Einzige sein, Petrus. Das heißt ja auch hier nicht nur an Petrus gerichtet, dass er durchgeschüttelt werden würde, sondern das heißt ja schon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen. Und bis heute werden Christen durchgeschüttelt. Bis heute erleben Christen Verfolgung. Manchmal ganz offen, manchmal eher subtil. Und bis heute gilt dieser Auftrag, und ich denke nicht nur dem Petrus, stärke den Glauben deiner Brüder. Und vielleicht können wir uns manchmal ganz gut mit dem Petrus identifizieren in dieser Desillusionierung über uns selbst und fragen uns dann vielleicht auch, was kann ich denn schon machen? Ja, da kann man ja nur noch beten. Ja? Und ich war letzte Woche in einem Gottesdienst, in der Einleitung hat mir sehr gut gefallen, wurde auch auf das Thema schon hingewiesen und auch mit diesem Spruch, naja, manchmal denkt man, man kann ja nur hoffen und beten. Und dann sagte diese Frau, die das machte, streichen wir mal das nur. Wir können. Wir können beten und sind damit genau in den Fußspuren Jesu unterwegs. Jesus hat zu Petrus gesagt, ich habe für dich gebetet. Das war Jesu Antwort auf diese kolossale Herausforderung. Können wir beten? Können wir das nicht auch tun? Und können wir damit nicht auch das Wichtigste und Mächtigste tun, was überhaupt Menschen möglich ist? Weil es eben nicht nur die menschliche Dimension einschließt, sondern weil wir damit wirklich Gottes Arm bewegen. Ich will abschließen mit einem kurzen Beispiel. Als ich in Zentralafrika war im Mai diesen Jahres und wir Menschen im Flüchtlingslager besuchten, Christen, die Schreckliches erlebt hatten und dann die Frage stellten, wie können wir euch denn am besten helfen? Dann sagte ein junger Mann, Pastor Philemon, und die wirtschaftliche Not, die äußeren Nöte waren schier überwältigend. Aber was er sagte auf diese Frage hin, war, ihr müsst unseren Glauben stärken. Es war, als hätten wir gerade den Bibelvers gelesen. Und das war seine erste Bitte. Ihr müsst unseren Glauben stärken. Da geht es nicht nur um äußere Dinge, da geht es um Themen wie Vergebung. Das alles zu verarbeiten, die Traumatisierung. Und naja, ihr müsst unseren Glauben stärken. Das war seine Bitte an uns. Die gebe ich weiter. Und wir wollen reinschauen in Länder, wo das zum Teil nötig ist und wo wir zum Teil aber auch schon sehen dürfen, wie Jesus das macht und wie er es auch durch unsere Gebete macht. Ägypten ist eines der Länder, die offiziell angesetzt sind. Ägypten war vor 2 Jahren schon dran und ich möchte deswegen nur ganz kurz dieses Land streifen, aber auch Einblicke geben in das, wie Christen dort auf die Herausforderung reagiert haben. Und wo ich sagen würde, das hat auf jeden Fall viel mit dem zu tun, was auch an Gebet für dieses Land und für die Christen in diesem Land aufgestiegen ist vor 2 Jahren, als schon mal auf der ganzen Welt Menschen ganz gezielt auch an diesem Sonntag für Ägypten gebetet haben. Können wir die Präsentation wieder einblenden, bitte? Genau, danke schön. Wo sind wir jetzt? Das war der Bibeltext. Ägypten. Ich steige einfach mal ein. Wie gesagt, das ist nur ein kurzer Rückblick, der uns aber auch ermutigen soll. Dieses Land am Nil steht an, muss ich nachgucken, 22. Stelle auf dem Weltverfolgungsindex. Das Land im Nahen Osten mit der größten christlichen Bevölkerungsgruppe, 10 Millionen, das ist schon sehr viel. Wir haben die Umwälzungen dort sicherlich mitgekriegt. Der sogenannte arabische Frühling, arabischer Herbst wäre sicherlich treffender gewesen. Der ein Jahr im Amt befindliche Präsident Morsi aus der Muslimbruderschaft gewählt, ja, aber die Demonstrationen, die dann zu seiner Absetzung führten, waren eigentlich noch größer als das, was dann hier unter arabischer Frühling bekannt wurde. Und danach gab es eine Reaktion von Seiten seiner Kollegen und Freunde der Muslimbrüder, die sich hauptsächlich gegen die Christen richtete. Während dieser Zeit, als er noch regierte und mehr klar wurde, dass er eine ganz klar islamistische Agenda hatte und also alle möglichen Leute sehr enttäuscht waren von ihm, die Christen vielleicht am allermeisten, weil sie dachten, jetzt nachdem Mubarak gestürzt ist, jetzt geht's bergauf, sie wurden eines Besseren belehrt. Es ging für sie ganz besonders eigentlich eher bergab. Aber was dann dort geschah, war, dass sie zusammenrückten, dass sie wie hier im Bild, Leiter verschiedener Konfessionen zusammenkamen, sich die Füße wuschen, große öffentliche Versammlungen, intensives Gebet. Das war schon sehr, sehr ermutigend zu sehen, auch wenn die Wolken sich immer dichter zuzogen, so war so der Eindruck von außen und auch unsere Geschwister bestätigten das. Gott hat das benutzt, um die Gemeinde zusammenzubringen in diesem Land. Und dann kam diese Absetzung Morsis und die Reaktion führte dazu, dass innerhalb weniger Tage Dutzende von Kirchen verbrannt wurden, zum Teil uralte koptische Kirchen in Schutt und Asche gelegt wurden. Hier einfach ein paar Bilder, die das etwas illustrieren, wie dann zum Teil in rußgeschwärzten Kirchenkellern Menschen sich versammelten, Gottesdienste feierten. Und man sich natürlich fragte, wie geht's jetzt weiter? Und das war übrigens eine Frage, die zum ersten Mal weite Teile der ägyptischen Öffentlichkeit auch bewegte, was machen jetzt die Christen? Die Öffentlichkeit hatte mitbekommen, wie sich die Dinge entwickelt hatten und zum ersten Mal ist wirklich wahrgenommen worden, wie schlecht die Christen behandelt wurden, denn Verfolgung ist in Ägypten ein jahrtausendealtes Thema, kann man wirklich sagen, wenn man die koptische Kirche betrachtet. Aber jetzt in dieser Situation, so eine massive Gewaltwelle gegen die Christen, es gab nicht wenige Stimmen, die in der Öffentlichkeit ungeduldig wurden, gesagt haben, so die Christen müssen doch jetzt mal was tun, müssen doch jetzt mal sich wehren. Neutrale Beobachter sagten sowas. Und das war sehr spannend. Und wir sehen hier, wie die Christen reagiert haben. Unter den Augen des ganzen Landes. Ein Graffiti links auf der Wand. Jesus sagt, liebt eure Feinde, steht da. Oder rechts, eine ausgebrannte Kirche, eine ägyptische Flagge dran, zwei Worte drauf. Wir vergeben. Ein anderes Beispiel, wo drei junge Männer, ich habe hier die Bilder nicht drin, sich an einem Freitag aufmachten. Die Moschee war voll. Sie haben ein Plakat gemalt. Drei Christen stellten sich draußen auf dem Marktplatz davor, warteten, dass die Leute alle aus der Moschee rausströmten. Was stand auf diesem Plakat drauf? Wir sind Christen und wir lieben alle Muslime. Habt einen schönen Feiertag. Ich erzähle das so in aller Kürze. Man muss sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen oder durchdenken, was das bedeutet in dieser Situation. Aber es zeigt etwas, wo Jesus sichtbar wird, wo er für ganz viele Menschen sichtbar wurde, die sich die Augen gerieben haben, die das gar nicht glauben konnten, aber die dann natürlich gefragt haben, was steckt denn dahinter? Was sind das denn für Leute? Wie können die einfach vergeben? Was steckt dahinter? Und es gab große Versammlungen, Gebetsversammlungen die ganze Zeit hindurch, haben dieses Jahr leider aufgehört. Jetzt entspannt sich ja die Situation zumindest politisch wieder und die Einheit der Christen ist schon wieder brüchig geworden. Aber diese Reaktion der Christen hat zu einer Welle von Neugierde, von Sympathie geführt, hat auch dazu geführt, dass viele, viele Menschen zum Glauben gefunden haben und zeigt, was möglich ist, wenn Menschen zusammenstehen, wenn sie beten, wenn sie wissen, unser Auftrag ist nicht zurückzuschlagen und selbst zur Wehr zu setzen, sondern Jesus zu den Menschen zu bringen. Und das sagt mir noch ein ägyptischer Kollege, der sagte, das haben wir verstanden, nachdem wir erst etwas verdattert waren nach dieser unerfreulichen Entwicklung, aber dann wurde uns klar, das ist unser Auftrag, dazu sind wir da und darauf wollen wir uns konzentrieren. Wunderbar zu sehen, aber nur das noch nebenbei, Verfolgung geht auch in Ägypten weiter, gerade in ländlichen Gebieten, da sollten wir uns keine Illusionen machen. Das übrigens noch, ja, wusste ich gar nicht, dass ich die auch noch drin hatte, Facebook-Eintrag eines ägyptischen Moslems. Der sagt, ohne eure Gebete, oder wie er das, ich habe hier einen kleinen Teil nur aufgeschrieben, eure Gebete sind die einzige Hoffnung, die Ägypten noch bleibt. Schreibt noch mehr da drin. Schreibt solche Dinge wie, wie gut, dass ihr Christen nicht im Hass auferzogen worden seid, wie wir Muslime, sondern in der Liebe. Sonst würde unser Land schon in Schutt und Asche liegen. Schreibt ein Moslem. Großartig, was Jesus daraus machen kann, wenn wir ihm wirklich glauben und vertrauen. Heute möchte ich einen Schwerpunkt auf ein anderes Land legen, was nicht mal offiziell Land des weltweiten Gebetstages ist, aber ich denke, aktuell ist es und das ist der Irak. Kleinen Ausblick zu Syrien noch. Wir hören vieles von dem Land. Ich möchte zum Einstieg einen kurzen Filmclip zeigen, der uns ein bisschen reinnimmt in die Herausforderung der Christen dort im Irak.
Irak. Tausende Christen sind auf der Flucht. Nach dem Sturz Saddam Husseins hofften viele auf ein freies Land, Demokratie, Freiheit, den eigenen Glauben zu leben. Doch eher das Gegenteil ist heute der Fall.
Tausende christlicher Familien, ja Millionen werden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Sie lassen ihre Häuser, ihre Arbeit zurück, um sie vor den schlimmen Dingen in Sicherheit zu bringen, die Christen hier in Bagdad passieren.
Es gibt große Sorgen in der Region über das Erstarken der radikal-islamischen Bewegungen, die Dschihadisten, die Salafisten.
Da waren Christen in einem Auto, vier Männer und zwei Frauen. Sie wurden angehalten und weil sie Kreuze trugen, wurden sie von Aufständischen ermordet. Die Mörder befestigten ein Schild am Auto. Die hier trugen Kreuze. Wir haben viele Drohbriefe erhalten. Darin stand, wir können euch töten. Wir werden bald versuchen, euch zu töten. Verlasst den Irak, schließt eure Kirche, wir werden sie zerstören.
Soweit mal an dieser Stelle. Diese Aufnahmen sind nicht ganz aktuell. Das heißt, die Situation spiegelt nicht das wider, was jetzt in den letzten Monaten im Zusammenhang mit der Ausbreitung des sogenannten Islamischen Staat, IS oder ISIS, geschehen ist, sondern die Geschichte im Irak mit den Christen ist ja schon ein bisschen länger eine heiße Geschichte. Das war also vorher schon. Und wenn man sich die Anzahl der Christen im Irak anschaut, oder die Entwicklung der christlichen Bevölkerung, dann spricht das schon Bände. Wir gehen davon aus, dass unter Saddam Hussein noch 1 bis 1,5 Millionen Christen im Land waren. Heute sind es weniger als 300.000. Das heißt, in den letzten 10, 12 Jahren hat ein regelrechter Exodus stattgefunden aus diesem Land. Und das ist wirklich Grund zur Sorge. Ich möchte dazu sagen, wenn wir das noch mal ein bisschen zurücknehmen und die ganze Welt betrachten, wenn wir an die Weltkarte denken, die meisten der dort eingefärbten Länder weisen eine Zunahme der christlichen Bevölkerung auf. Das möchte ich nur in Ergänzung dazu bringen, denn man könnte ja sagen, ja, ist ja ganz normal. Wenn Christen verfolgt werden, werden es weniger. Ist ja logisch. Menschlich gesehen schon. Aber in den allermeisten Ländern, die auf unserer Weltkarte auftauchen, wächst der Anteil der Christen. Interessant ist, dass es 2 Kontinente gibt, die bezogen auf das Christentum schrumpfen. Nordamerika und Europa tauchen auf der Karte nicht auf. Aber Irak, wie gesagt, ist ein Land, wo es leider Gottes so aussieht, dass die Christenheit schrumpft, zurückgeht, zum Teil sogar massiv und drastisch zurückgeht. Und ich glaube, das ist ein guter Anlass, wo wir sagen können, hier können wir etwas machen, wir können beten. Ein Bild aus Bagdad. Ihr erkennt die Kirche nämlich an, ist ja offensichtlich, oder? Ja. Rechts dahinter den Mauern und links ist nicht etwa das Auto des Pastors, aber es verdeutlicht einem ein bisschen, was dann auch der Staat tut, um an einem ganz normalen Sonntagmorgen zu verhindern, dass da irgendetwas aus dem Ruder läuft. Das ist Normalität. Wie gesagt, das sind Aufnahmen, die sind jetzt schon ein bisschen älter. Die jüngste Entwicklung ist ja eher noch dramatischer. Der Pastor dieser Gemeinde ist übrigens der hier, Pastor Ara. Einfach, dass wir mal sehen, das ist jemand, der ganz bewusst einen Beruf ergreift, in dem er ständig in Lebensgefahr schwebt. Und der übrigens auch in dem Filmbeitrag, wenn wir den jetzt weiter angeschaut hätten, als Gebetsanliegen weiter gebetet, dass nicht alle Menschen den Irak verlassen. Weil für ihn, wie auch für viele andere, ganz klar ist, die Lösung kann nicht sein, dass wir jetzt einfach alle Christen aus dem Irak rausholen oder aus Syrien. Oder aus Pakistan oder Nordkorea oder ja, was sollen wir denn machen? Und vor allen Dingen, Jesus ist reingekommen in diese Welt und wusste, was es ihm kosten würde. Und natürlich helfen wir Menschen, die raus müssen aus lebensbedrohlichen Situationen, ist ja gar keine Frage. Und doch ist die Frage, gerade auch wenn man sie dann selbst fragt, was ist Gottes Plan? Was ist wirklich die Lösung für dieses Land? Warum sind die Christen überhaupt da? Warum sind wir hier? Und dann sagt so ein Pastor Ara, betet, dass nicht alle verschwinden. Ein anderer Pastor vor seiner Gemeinde, man fragt sich dann ja auch, wie sieht es denn dann da drinnen aus? Von 1,5 Millionen auf 300.000, da können ja nicht mehr viele über sein. Und dann guckt man rein in so eine Kirche, fragt sich, wer macht sich denn am Sonntagmorgen denn auf den Weg rein in diese Festung und zeigt damit, ich bin auch einer von denen, ich gehöre dazu, ich oute mich. Das ist schon eine andere Voraussetzung, um am Sonntag sich auf den Weg zur Kirche zu machen, als hier, wo man sich vielleicht fragt, ach, war spät gestern Abend. Ja, und dann guckt man rein und sieht viele, viele Menschen, denen es so viel bedeutet, in Gemeinschaft mit anderen Christen zu sein, die sich das gar nicht vorstellen können, so eine Gelegenheit, Gottes Wort zu hören, miteinander unseren Herrn anzubeten, verstreichen zu lassen. Wie kostbar ist das für sie? Was für ein Wagnis nehmen sie auf sich? Ich glaube, da können wir manches von lernen. Zum aktuelleren Stand. Die Karte ist inzwischen auch schon 2, 3 Monate alt, aber wir kennen das aus den Nachrichten. Der IS rückt vor. Übrigens auch gerade die Kurdengebiete hier im Nordosten des Landes, hellbraun eingefärbt, die über die letzten Jahre eigentlich so eine Zufluchtsort war für die Christen aus dem Irak, wo sie sich hingeflohen haben, halbautonome Region. Dort rücken die Kämpfe immer mehr vor. Und gerade wenn wir an eine Stadt wie Mosul denken, dann gibt es dort inzwischen keine Christen mehr. Wir wollen kurz einen Film anschauen, wo auch unser Leiter zu Wort kommt, der jetzt im Sommer dort war und sich ein Bild von der Lage im Nordirak gemacht hat. Wir schauen einfach mal rein.
Juni 2014. Kämpfer des Islamischen Staats nehmen die Stadt Mosul ein. Tausende von Christen fliehen. Sie können nur mitnehmen, was Sie am Leibe tragen. Alles andere wird Ihnen von Islamisten an Checkpoints weggenommen. Die meisten Christen finden in den Kurdengebieten im Norden des Irak Zuflucht. Die Not ist groß. Mehr als 100.000 christliche Flüchtlinge füllen die Städte. Kirchen und Gemeinden versuchen, so gut es geht, zu helfen. Nach ersten Nächten unter freiem Himmel können Zelte organisiert werden. Manche der Flüchtlinge leben in Schulen oder Rohbauten. Die Versorgung der Flüchtlinge ist schwierig und übersteigt bei weitem die Möglichkeiten der Kirchen vor Ort. Sie versuchen, so gut es geht, das Überleben der Flüchtlinge zu sichern, sind jedoch angesichts der vielen Menschen, die alles verloren haben, überfordert. Der Leiter des Hilfswerks für verfolgte Christen Open Doors Deutschland, Markus Rode, war vor Ort im Irak.
Ich bin gerade von meiner Reise aus dem Nordirak zurückgekommen und habe mir dort ein Bild über die Situation der Flüchtlinge gemacht. Dort sind in Ankawa bei Erbil ca. 70.000 christliche Flüchtlinge eingetroffen, die die Stadt förmlich, den Stadtteil überfluten. Die liegen draußen auf Höfen. Sie sind in Rohbauten untergekommen, teilweise auch in den Kirchen. Die Menschen haben erste Ausstattungen überhaupt bekommen an Nothilfe und sind schwer traumatisiert, auch mit sehr vielen Kindern und Jugendlichen, die vor den Islamisten geflohen sind.
Um die lokalen Kirchen bei ihrer Arbeit zu unterstützen und die Flüchtlinge zu versorgen, hat das Hilfswerk ein Nothilfeprojekt gestartet. Nahrungsmittel und Hygienepakete werden gepackt und ausgeliefert, sowie Zelte beschafft. Darüber hinaus werden Bibeln und Literatur verteilt, sowie Traumaseminare und spezielle Programme für Kinder umgesetzt.
Diese Aufnahmen wirken fast wie ein Sommerlager, wie eine Freizeit. Ja. Und das ist durchaus auch beabsichtigt. Ich habe kürzlich von einem Lager gehört, wo die Verantwortlichen sagen, wir behandeln die Flüchtlinge ganz bewusst so, als wären sie Gäste, wie in einem Hotel, um ihnen eben nicht auch noch diese Scham aufzuerlegen, dass sie wissen, sie kommen nur als mittellose Bittsteller. Und so sieht es wahrscheinlich heute wieder in dieser Kirche in Erbil aus. Eine volle Gemeinde, schön, aber was diese Menschen alle hinter sich haben, kann man nur erahnen. Vielleicht haben sie gerade die Nacht so oder so ähnlich zugebracht. Das ist noch eine Aufnahme aus dem Sommer, der geht jetzt natürlich zu Ende. Das Bild wird sich sicherlich wandeln, aber so sieht es dort aus. Dann ein Blick auf die Zeltstätte und man muss natürlich auch dazu sagen, nicht alle Flüchtlinge, auch die, die sich zu den Kirchen jetzt flüchten, sind brennende, eifrige Christen oder Kirchgänger. Ja? Auch das ist klar. Und doch, wenn man genau hinguckt, dann sieht man schon, da sind Menschen dabei, denen ist das selbst in ihrer Not so wichtig, das allen bekannt zu machen, was sie jetzt trägt, was sie antreibt und was sie vielleicht am Leben hält. Jesus is the light of the world, steht da zu lesen. Jesus ist das Licht der Welt. Was für ein Hoffnungszeichen mitten dieses Flüchtlingslagers. Und das sind zum Teil Menschen, denen ging es vorher nicht schlecht. Die waren zum Teil selbstständig, hatten eigene Betriebe, eigene Häuser und mussten dann raus aus ihrer Stadt. Und wir gucken mal rein, gerade wenn wir an dieses Symbol denken. Nasrani, das arabische N, dem einen oder anderen mag es begegnet sein. Es gibt hier im Moment einige Aktionen, um sich zu solidarisieren mit den Christen dort. Dieses Symbol hat ja eine Geschichte. Und dabei gucken wir nochmal nach Mosul. Diese Stadt im Norden in der Ninive-Ebene ist übrigens das alte Ninive, zu dem Gott den Propheten Jona geschickt hat. Und von der wir wissen, dass die Menschen damals vor mehreren tausend Jahren reagiert haben, umgekehrt sind. Und man kann wohl schon sagen, tausende von Jahren wurde da der Name des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs angerufen. Vor kurzem sah ich ein Interview mit dem Bischof aus Mosul, der berichtete von der Lage. Und was wir auf dem Bild sehen, das ist ja geschehen kurz nachdem der IS dort einmarschiert ist, jetzt im Sommer oder Frühsommer, da wurden all die Häuser der Christen so markiert. Einfach ein Graffiti dran und das war ja nicht ohne eine Botschaft. Und die Botschaft war unmissverständlich, entweder ihr konvertiert zum Islam, werdet Muslime, oder ihr verschwindet, oder euer Leben ist zu Ende. Eine ganz klare Botschaft. Und dann haben sich diese Menschen aufgemacht, Hals über Kopf, die Sachen zusammengepackt, Autos gepackt, soweit es eben irgendwie ging, raus aus der Stadt, raus aus Mosul, denn schon damals war hinlänglich bekannt, was das bedeutet, wenn Leute vom IS
einem so eine Botschaft schicken. Und dann kommt man da an die Checkpoints und dann heißt es aussteigen. Ab jetzt geht's zu Fuß weiter. Ja, und keine Taschen mitnehmen? Nee, nee. Was hast du denn in deiner Jackentasche? Noch ein bisschen Geld drin? Her damit. An deinem Finger ein Ring? Her damit. Und dann steht man plötzlich mit nichts mehr da. Mit gar nichts mehr. Und dieser Bischof aus Mosul brach vor laufender Kamera, ARD oder ZDF war es, in Tränen aus, weil er sagte, seit 1500 Jahren beten wir in unserer Kirche und jetzt können wir es nicht mehr. Jetzt keine Kirchenglocken mehr in Mosul, einer großen Stadt, in der 10.000 von Christen gelebt haben. Jetzt nicht mehr. Und es ist ja nicht nur so, dass man irgendwelchen Gebäuden oder irgendwelchen Traditionen nachweint. Wer gibt dieser Stadt jetzt Hoffnung? Wo ist das Licht, als dass Jesus in die Welt kam, als dass wir in die Welt gesandt werden? Jetzt in Mosul. Das ist die eigentliche Dramatik. So traurig das mit der Kirche ist. Ja, darum geht es. Das ist einer dieser Hoffnungsträger, der Pastor Daniel, was wir eben gesehen haben im Film ganz zum Schluss, das geht auf sein Konto. Er ist jemand, der hat so ein Herz für Kinder. Er sagt, das ist mein Job, das ist meine Berufung. Ich bin hier, ich sehe zu, dass ich den Kindern irgendwie ein bisschen Normalität vermittle. Er macht diese Veranstaltung in dem Zelt, was wir ihm dann geholfen haben, da aufzustellen. Und man muss sich ja schon Gedanken machen, wie handelt man das alles? Diese gewaltige Schar an Menschen, aber dann eben auch an Kindern. Und dann gibt es solche Bilder aus dem Sommer. Da wird es ja unheimlich heiß, bis zu 40, 50 Grad. Und dann sind diese Planschbecken natürlich eine willkommene Abwechslung. Einfach ein bisschen Normalität reinbringen. Und mittendrin begegnen einem dann solche Kinder. Die Mutter der beiden hat berichtet, wir sind jetzt schon zum dritten Mal geflohen. Und berichtete von einer dieser Fluchtetappen, wo sie sagte, wir sind mit dem Auto rausgefahren aus der Stadt und dann fuhren wir über so eine Hochstraße und hinter uns kam ein Auto hinterher, hat uns runtergedrängt. Das ganze Auto ist runtergestürzt. Einige sind umgekommen, die im Auto waren. Die beiden waren auch drin. Und der eine von den beiden rechts im Bild konnte 3 Tage nicht mehr laufen, nicht mehr sprechen, einfach weil er so traumatisiert war. Das ist ein Beispiel. Ein kleines Beispiel für viele, viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die nicht nur äußerlich jetzt nichts mehr haben, sondern die innerlich etwas mit sich tragen, wo man wirklich zu Gott rufen kann, dass er dort reinkommt, dass er sich verherrlicht und das tut, was er nur tun kann. Wir versuchen auch da über Traumaseelsorge das Menschenmögliche zu machen, auch Menschen auszubilden. Aber ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Herausforderung ist. Und gleichzeitig wissen wir, wir stehen nicht alleine da. Und wenn wir auf die andere Seite der Grenze gucken, die im Moment ja verschwimmt, die Grenze zu Syrien, ganz ähnliche Situation. Und doch in mancherlei Hinsicht eine ganz andere Situation. Aus der wir vieles gehört haben aus den Flüchtlingslagern, wo Christen berichten, wir haben ja verteilt die Hilfsgüter. Nicht nur an Christen, natürlich. Und dann kommt die Frage, warum macht ihr das von den Muslimen? Und dann werden Bibeln angeboten, die werden durchweg gern genommen. Und dann gibt es Gottesdienste in den Flüchtlingslagern nur für die Muslime. Kollegen von mir waren im Libanon jetzt Anfang des Jahres und ich habe gefragt, ja wie nur für die Muslime? Ist das dann muslimischer Gottesdienst oder was soll das heißen? Nein, es ist ein christlicher Gottesdienst, aber die wollen wissen, was uns antreibt. Und Menschen, Christen aus Syrien berichten, wir beten seit Jahren für unser Land, aber wir haben noch nie eine solche Offenheit erlebt für das Evangelium wie gerade jetzt. Daneben Menschen, gestandene Christen, die seit Jahrzehnten dort dienen, das Wort Erweckung in den Mund, wo man sich fragt, Moment mal, herrscht da nicht Bürgerkrieg? Ja, es herrscht dort Bürgerkrieg. Ja, es geschehen dort schreckliche Dinge, die muss ich ja nicht ausmalen. All das geschieht. Und gleichzeitig baut Jesus seine Gemeinde. Gleichzeitig haben wir in diesem Jahr so viele Bibeln verteilt wie noch nie zuvor in Syrien. Ein Brief von einem jungen Mädchen, Pastorentochter, beschreibt das ein bisschen. 8 Jahre ist sie alt, beschreibt den Alltag. Die Schrecken, die Geräusche. Und schreibt so am Ende dieses kleinen Briefes, ich weiß, dass ich vielleicht sterben werde. Aber ich weiß auch, dass ich dann im Himmel sein werde. In dieser Gewissheit, aber auch mit dieser Möglichkeit, lebt sie dort von Tag zu Tag, wie so viele andere. Zum Schluss möchte ich das Beispiel eines jungen Mannes vorlesen. Im Mai war es auch, Ende Mai, hatten wir unseren jährlichen Open-Doors-Tag. Da kam ein Pastoren-Ehepaar aus Syrien zu uns. Wer unsere Unterlagen, unsere Hefte kennt, der hat von denen schon gelesen. Pastor Edward und seine Frau Rana haben aus Damaskus berichtet. Und der Pastor Edward sagte, als er bei uns war, gerade letzten Sonntag hatten wir Taufe. Und ich weiß nicht, 12, 13 Täuflinge. Und da sagt einer von denen, ehemaliger Moslem, der hat an dem Sonntagmorgen, als er getauft wurde, noch was ins Internet gesetzt, auf seine Facebook-Seite. Und das möchte ich euch einfach mal vorlesen. Und haltet im Hinterkopf, es ist ein Land, in dem täglich Menschen wegen nichtiger Dinge umgebracht werden, Christen zumal. Und Folgendes schreibt dieser junge Mann. Das Folgende ist sehr wichtig und etwas, das jeder wissen muss, der mich kennt oder auch noch nicht kennt. Ich, Samer, Sohn nichtchristlicher Eltern, gebe hiermit bekannt, dass ich voll und ganz dem Herrn Jesus Christus gehöre und heute getauft werde. Der Grund dafür ist, dass ich weder in der Religion meiner Eltern noch in irgendeiner anderen Religion einen lebendigen Gott gefunden habe, der mich nach zwei missglückten Selbstmordversuchen von diesem Vorhaben hätte abbringen können. Doch jetzt habe ich einen Gott gefunden, der mich mit einer Liebe liebt, die nicht an irgendeine Bedingung geknüpft ist. Er ist der Herr Jesus Christus, der mir vor 3 Jahren in meinem Zimmer erschienen ist. Dieser lebendige Gott hat mir seinen Frieden geschenkt und meinem Leben Bedeutung und Wert gegeben. Indem er am Kreuz sein Leben für mich ließ, hat er mir ewiges Leben erworben und mich in die einzigartige Beziehung eines Sohnes zu seinem himmlischen Vater gebracht. Und weiter unten schreibt er noch, ich weiß, dass es etwas kosten wird, ihm zu folgen. Viele werden mich verlassen, vielleicht sogar meine Familie und andere geliebte Menschen. Aber es ist besser, die Welt zu verlieren, als mich selbst oder meinen Herrn, den lebendigen Gott. Ganz gleich, was ihr mir antun werdet, meine Familie und meine Liebe zu euch wird bestehen bleiben und mein Respekt für eure Ansichten wird unverändert sein. Selbst wenn ihr mich hasst, mich verlasst, mir ins Gesicht spuckt oder mich gar tötet, ich werde euch weiterhin lieben, denn das hat mein Christus mich gelehrt. Jesus baut seine Gemeinde. Lasst uns nicht aufhören, für solche Menschen zu beten. Übrigens, der hat auf dringliches Anraten des Pastors das an demselben Morgen noch wieder runtergenommen von der Facebook-Seite, weil der Pastor zu ihm sagte, du gefährdest nicht nur dich damit, sondern auch uns als Gemeinde. Man muss schon weise sein. Und doch, was für ein starkes Zeugnis von dem, wie Gott inmitten solcher Umstände wirken kann. Und wir können Anteil daran haben.
Ja, Anteil wollen wir gerne nehmen. Und das wollen wir zumindest neben dem Gebet, was wir sicher noch tun werden, aber auch mit dem Teilen. Und das wollen wir jetzt im nächsten Lied tun, wenn die Kollekte rumgeht. Und die geht selbstverständlich zu 100% an Open Doors.
und wollen was praktisch machen. Und ich lade euch ein, einfach aufzustehen. Vielleicht können wir die Folie nochmal einblenden. Da haben wir ein paar Gebetsanliegen zu sehen. Und wir wollen jetzt beten. Wir wollen genau das tun, was Jesus für Petrus gemacht hat. Für die Christen im Irak, für die Christen in Ägypten. Es gibt Grund zu danken. Ich denke, das haben wir gehört. Aber es gibt auch viel Grund. Jetzt, Moment, da war es. Es gibt viel Grund, auch das ist offensichtlich, zu beten. Jeder möge das so tun und auch dafür beten, was ihm am Herzen liegt. Aber lasst uns wirklich den Arm Gottes bewegen heute Morgen. Er hört.
Danke.
Herr Jesus Christus, und wir preisen dich dafür, dass du Gott bist, der helfen kann, und dass du Gott bist, der verstehen und mitempfinden kann, viel mehr als wir. Denn du bist reingekommen in diese Welt, bist klein geworden, bist ein Diener geworden. Herr, wir schauen voll Staunen auf dich und bedenken, wie du all das freiwillig gemacht hast. Und gleichzeitig sind wir voll Zuversicht, wenn wir dir unsere Geschwister hinbringen, weil du der bist, der in ihnen, in ihren Situationen ihnen ganz nah ist. Lass sie das spüren, Herr. Wir beten gerade für die Christen dort im Nordirak, Herr, für diejenigen, die Schreckliches erlebt haben, dass sie deine Nähe spüren und dass sie das ganz tief in ihrem Herzen begreifen, dass du ihnen nah bist und dass du ihre Last trägst, dass du zu ihnen sagst, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Herr, das hast du zugesagt und wir erinnern dich an dein Wort und bitten dich, dass du es tust, so wie du es verheißen hast. Herr Jesus, und so legen wir dir die hin, von denen wir heute gehört haben, auch die, von denen wir nichts gehört haben. Du siehst sie alle miteinander und wir danken dir, dass du der bist, der auch für uns und mit uns gemeinsam diese Lasten trägt. Herr, wir preisen dich. Amen. Vielen Dank. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich möchte einen letzten kurzen Hinweis geben, gerade auch als Ausblick, denn der Gottesdienst ist gleich vorbei. Damit ist das Thema erstmal wieder äußerlich vorbei, aber dort ist es nicht vorbei. Und wer sagt, doch, ich möchte da dranbleiben, ich möchte in Verbindung bleiben mit den Geschwistern, möchte vielleicht auch weiter beten, hoffentlich sage ich jetzt mal dazu, dem lege ich einfach dieses Heft ans Herz, was ihr auf euren Plätzen gefunden habt. Zum einen könnt ihr über Ägypten noch mehr nachlesen, zum anderen geben wir das monatlich heraus mit einem ganz entscheidenden Innenteil, das ist nämlich der Gebetskalender. Den kann man nach Haus heften, da gibt es ein konkretes Anliegen für jeden Tag des Monats. Und ich glaube, praktischer geht es nicht, jedenfalls geht es mir so. Ich habe den ausgeheftet in meine Bibel reingelegt. Ich ermutige euch und empfehle euch das wärmstens. Ihr könnt diese Karte hinten ausfüllen und die am Ausgang dort am Büchertisch einfach einschmeißen. Das ist kostenlos, bekommt es einmal im Monat zugeschickt und könnt dran und in Verbindung bleiben. Und Hinweis auf ein Buch, wer nach Ermutigung sucht im Blick auf die islamische Welt und was Gott dort tut. Es gibt ein Buch, Träume und Visionen heißt das. Der Titel spricht für sich selbst. Es ist schon unglaublich, was Gott so alles auf die Beine stellt. Aber es gibt eine Menge Hoffnung, auch in der islamischen Welt. Gott segne euch.
Ja, zum Schluss möchte ich noch hinweisen auf einen Tisch, den du noch draußen aufgebaut hast, in einer bescheidenen Art, hast du es nicht weiter erwähnt. Ich will es trotzdem tun. Geht dran vorbei, da sind noch Mittel und vielleicht noch, dass man noch Material mitnehmen kann, vielleicht für den Hauskreis, für Gruppen, da ist das da und dass das reichlich genutzt wird. Ja, zum Schluss möchte ich noch das Angebot machen, wer ein Gespräch wünscht, wer ein Gebet wünscht. Hier unter den Palmen ist Gelegenheit, da werden gleich Mitarbeiter sein, für ein persönliches Vier-Augen-Gespräch, wo man zusammen beten und sich austauschen kann. Herr, wollen wir zusammen zum Segen aufstehen. Und ich habe ein Segenswort aus Josua 1, Vers 5. Spricht Gott zu Josua: Dein Leben lang wird dich niemand besiegen können, denn ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich wende dich nie von dir ab. Und so segne euch der dreieinige Gott. Amen.